Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Wie immer heute mit mir im Studio die wunderbare Annie Kilpert.
Hi!
Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich eine Person, um die man im Smart City und Region Umfeld seit Jahren nicht mehr vorbeikommt.
Legende im Vorgespräch,
Methusalem der Smart City Standardisierung, einer der ersten Menschen, die auch ein Datenplattformprodukt auf den Markt gebracht hat. Ja, herzlich willkommen, Lutz Häuser.
Ja, hallo. Vielen Dank, Anni. Vielen Dank, Steffen. Also das mit dem Methusalem, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja.
Aber gegen die Legende hast du nichts.
Gegen die Legende habe ich nichts. Okay, Anni. Okay. Alles gut. Ja, freut mich hier zu sein und dass ich hier bei euch im Podcast mal so ein paar Themen meine Meinung äußern darf.
Ja, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Bist ja ein viel beschäftigter Mann, letzte Woche noch in Ahaus, heute im Podcast. Also ich meine, der Terminkalender, der ist der bei dir eigentlich rein von Smart City dominiert oder hast du auch andere Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, ich würde sagen, ein Großteil meiner Tätigkeit geht wirklich um das Thema Smart City, was ja, wie ihr gerade eingeführt habt, auch nicht verwunderlich ist. Ich mache das jetzt wahrscheinlich gefühlte 15 Jahre, dieses Thema. Und ja, dann ist es eigentlich schon ganz natürlich, dass sich die meisten Themen darum ranken. Und es ist ja ein breites Feld und das kann man ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. So gesehen ist es auch nicht immer die gleichen Themen, sondern es gibt natürlich viele Facetten, auf die wir vielleicht heute noch im einen oder anderen einsteigen.
Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Also deine Vita sagt, du warst mal, sagen wir mal, leitender Angestellter bei SAP und dann so gefühlt, okay, jetzt Smart Cities. Wie kommt man denn von dem einen zum anderen?
Ja, genau, also ich war über 11 Jahre bei der SAP, dort die Forschung geleitet. Und die Forschung in der SAP hat sich sehr früh in den Nullerjahren schon mit dem Thema Internet der Dinge beschäftigt. Das heißt also, damals war es noch RFID am Anfang. Viele haben vielleicht das gar nicht so richtig mitbekommen, obwohl sie es heute täglich nutzen. Dann kamen die ersten Sensoren auf und irgendwann ging das dann in die kommunalen Infrastrukturen. Und da haben wir das so ein bisschen mitbekommen, dass das ein Thema ist, das vielleicht auch für ein Unternehmen wie die SAP interessant ist, obwohl man sagen muss, normale Kommunen aus Deutschland sind im Allgemeinen kein SAP-Kunde, sondern eher dann Landesbehörden. Aber es gibt ja große Städte und Megastädte in der Welt, die dann auch da durchaus SAP im Einsatz haben. Und so bin ich an das Thema rangekommen. Und in der Zeit habe ich dann ein Unternehmen kennengelernt aus der Schweiz, AGT International, das sich damals sehr stark mit diesem Thema aus Sicht der Sicherheit beschäftigt hat, haben das Ganze Safe City genannt und bin dann von der SAP gewechselt in den Vorstand der AGT International. Und dort haben wir dann dieses Thema vorangetrieben in Städten, die sich's leisten können und die wirklich Budgets haben, über die wir hier in Deutschland selbst nach so vielen Jahren noch träumen würden. Also die bekannteste Implementierung war dann in Abu Dhabi. Und das ging dann schon in eine Größenordnung. Ich glaube, die hat insgesamt hat Abu Dhabi für das Thema Safe City 2 Milliarden investiert. Ja, also Zahlen, die hier mit Deutschland nicht vergleichbar sind. Siemens hat ganz gut verdient, AGT International, aber auch viele andere haben da natürlich dran verdient. Und dann hatte ich immer den Wunsch, das auch mal nach Europa zu bringen, weil irgendwie immer nur im Mittleren Osten oder im Südostasien damit zu hantieren, fand ich dann auch irgendwo nicht so spannend. Und dann habe ich die UI gegründet, verstehend, dass es keine Projekte in der Größenordnung in Europa geben wird, sondern versucht herauszufinden, ja, wie kann man das auch für Kommunen in unseren Breitengraden erschließen. Mhm. So hat sich das ergeben.
Und was würdest du sagen, wenn du das jetzt seit 15 Jahren machst, wie hat sich so die Aufnahmebereitschaft bei Kommunen für das Thema verändert, wenn sie sich verändert hat?
Also eine ganz große Herausforderung bis heute ist das Thema datenzentrierte Prozesse. Und das ist leider immer noch nicht in voller Breite und Schönheit verstanden. Und das ist das dickste Brett, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil in der Wirtschaft arbeitet man schon lange mit Daten als ein wichtiges Instrument, ob es nun die Wirtschaftskennzahlen des Unternehmens sind oder viele andere Fragestellungen. Und in den Kommunen mussten wir lernen und bis heute lernen, dass Daten eher sowas ist, was kritisch beäugt wird oder die gehören nur mir und die gebe ich keinem anderen. Alle diese Themen, damit hätten wir nicht gerechnet oder ich nicht gerechnet, dass das so schwierig ist. Und das, glaube ich, hat auch dazu geführt, dass eben die Entwicklung von Smart City nicht so schnell vorangegangen ist, wie ich es damals gehofft habe. Ja.
Das vermittelt mir den Eindruck, dass du das aus deinen Vorprojekten anders kennengelernt hast. Also hat man
Ja,
jetzt in
klar.
Abu Dhabi da einen anderen kulturellen Bezug auch zu Daten oder ja?
Also wir haben natürlich genau andere kulturelle Hintergründe. Ja. Also in Abu Dhabi wurde damals von uns die weltgrößte Videodatenbank aufgebaut. Alles ist voller Kameras und Datenschutzgrundverordnung war keine Begrifflichkeit, die schon erstens mal noch nicht in Europa existierte, aber schon gar nicht im Mittleren Osten ein Thema war. Da ging es vor allen Dingen um die Frage Terrorismusbekämpfung oder ähnliche Fragestellungen. Und dann war klar, dass Daten einerseits Videomaterial, aber eben nicht nur, sondern auch Abgleich von anderen Punkten wie Objekterkennung eben ganz wichtig war. Und da haben wir mit den größten KI-Forschungsinstituten der Welt zusammengearbeitet, also jetzt hier in Deutschland mal beispielhaft das DFKI genannt, das da auch involviert war. Und da ging es um solche Fragestellungen. Identifiziere ein Auto und verfolge es entlang der Wegstrecke, in dem die Übergabe von einer Kamera zur anderen möglich ist und immer noch erkannt wird, dass es sich auch wirklich um das gleiche Auto handelt, unabhängig davon, ob das mal von
Klingt wie
vorne.
ein aktueller Use Case aus Deutschland.
Ja, mittlerweile. Damals wäre es unmöglich gewesen, das in Deutschland zu platzieren. Aber wir haben ja heute auch Fragestellungen in diese Richtung. Natürlich heute unter dem Gesichtspunkt der DSGVO muss man das alles betrachten. Aber das waren so die Themen, Anni, die da im Mittleren Osten Thema war, dürfte nicht vergessen. Das war ungefähr die Zeit, ich rede jetzt so von 2010 und die Jahre darum. Das war die Zeit, wo Bin Laden noch aktiv war, wo die IS sehr aktiv war. Und wenn ihr wisst, Herkunftsland war Saudi-Arabien von Bin Laden, das ist gerade um die Ecke von Vereinigten Arabischen Emiraten, dann kann man verstehen, dass die Länder damals schon Sorgen hatten, was ist denn, wenn so eine IS die Idee hat, mal bei uns einzufallen und da aktiv zu werden. Und das trieb die damals voran, solche Investitionen zu tätigen.
Finde ich ganz interessant, weil das eigentlich was eigentlich so unterstützt, was man auch immer sagt in dem Zusammenhang mit Digitalisierung. Also es gab ein wirkliches Problem oder es gab eine wirkliche Herausforderung, die man angehen wollte und die man dann damit gelöst hat. Lässt sich daraus ableiten, dass das Problem hier in Deutschland noch nicht groß genug ist, um es mit Digitalisierung zu lösen im Bereich Smart City? Oder
Jetzt machst du
findest
ein
du das?
ganz kritisches Fass auf. Da können wir
Ja,
gerne
dafür bin ich
reingehen.
da.
Also,
Diese Tür habe ich nicht kommen sehen, aber okay.
einer meiner größten Kritiken, ist, dass die Smart City Community sich, mit den falschen, Anwendungsfällen, Neudeutsch Use Cases, beschäftigt hat und, zum Teil heute noch beschäftigt. Nämlich, im schönen Neudeutschen die Nice-to-Have-Use-Cases, über die man gerne reden kann, die aber in Zeiten knapper Kasse dann plötzlich nicht mehr so relevant auf einmal sind, weil sie dann nicht mehr finanzierbar sind. Und das hat mit unserer Förderlandschaft zu tun, das hat mit der Art und Weise, wie die Förderprogramme gestrickt sind und waren, zu tun. Und das war nicht alles gut für uns im Sinne von dieses Thema wirklich voranzubringen. Ja. Also ich kann mal erinnern, ich war ja in der Zeit danach, um die Firmengründung herum 2012, war ich ja in Brüssel bei Günther Oettinger sehr aktiv, als dort die Smart City Bewegung, als European Innovation Partnership, Smart City and Communities, die EIPSCC, gegründet wurde. Auch viele Fördermittel aus der EU rausgeworfen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten damals eigentlich schon genau dieses Thema, haben gesagt, was sind Use Cases, die einen wirklichen Grund haben, dass die bearbeitet werden müssen. Damals wurde ganz stark das Thema Energieeffizienz, weil Oettinger war Energiekommissar. Es ging um die Klimaschutzziele, es ging um CO2-Vermeidung, es ging um Energieeffizienz. Und so hatte man sich die größte Infrastruktur Europas ausgesucht, nämlich die Straßenbeleuchtung, und hat gesagt, was kann man da tun? Die sind alle auf den alten Natrium-Dampflampen mit riesen Energieverbräuchen, und ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren so um die 60 Millionen Straßenleuchten, die wir in Europa haben, und haben gesagt, das wäre doch ein Weg. LED fing so gerade an zu kommen, aber mit LED kommt die Digitalisierung, mit der Digitalisierung kommen dann die Sensorik, damit kannst du dann adaptive, verkehrsgesteuerte Straßenbeleuchtung machen. Und das ist ein Use Case, der rechnet sich. Also wir haben das ja schon vor mittlerweile 5 Jahren in einem gemeinsamen Piloten mit der Stadt Bad Hersfeld und unter anderem der TU Berlin, dem Lichttechnischen Institut, gemacht. Und dort hat die TU Berlin Vorher- und Nachher-Messungen durchgeführt und gesagt, naja, mit dieser Lösung können bis in der Spitze 91% Energie eingespart werden. Dann kannst du das auf dem berühmten Bierdeckel ausrechnen, wann sich diese Investition rechnet, ja, wann sozusagen deine Energieeinsparung. Ist es deswegen trotzdem in die Fläche gegangen? Nein. Warum nicht? Weil einfach dieses Thema datengetriebene Prozesse, also in dem Beispiel datengetriebene Straßenbeleuchtung, für viele immer noch ein schwergängiges Thema ist, weil sie die Hintergrundkenntnisse nicht haben. Wir hatten am Anfang im DIN, wenn wir nachher zu den Standards kommen, heftigen Widerstand von den Beleuchtungsleuten, dass man das alles gar nicht braucht. Und erst viele Jahre später das Eingeständnis, dass das der richtige Weg war. Das sind so die Themen, wo ich sage, da hätte man viel mehr gemeinsam drauf investieren müssen. Wir könnten heute bei der Straßenbeleuchtung ganz woanders sein. Wir haben ungefähr eine Abdeckung vielleicht von 30% LED. Das heißt, du kannst dir immer noch ausmalen, und das redet von Deutschland, nicht europaweit, da dürfte es eher noch schlechter aussehen. Und dann kannst du dir ausmalen, was für ein Potenzial an Energieeffizienz dort noch schlummert, das eigentlich müsste. Solche artige Use Cases, nicht nur der eine, aber solch artige Use Cases, die man nachweislich rechnen kann, halte ich für wichtig. Und das war ein großer Fehler, dass da viel zu wenig Aufmerksamkeit auf solche Use Cases gelegt wurde.
Jetzt hast du schon Standardisierung angesprochen. Danke dafür. Ich selbst bin noch nicht so lange in dieser Standardisierungsbubble wie du. Ich habe mich lange gefragt, um ehrlich zu sein, was bringt es überhaupt? Was machen diese kleinen Gruppen da? Deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal die Frage stellen, was ist so deine Perspektive auf Standardisierungsprozesse? Warum machen wir das? Warum ist es sehr stark wirtschaftsgetrieben? Welche Rolle sollte die Kommune vielleicht da drin haben?
Ja, also mir ging es so ähnlich wie dir, Steffen. Ja, also ich
bin
da auch
beruhigt.
Ich bin da auch reingerutscht. Ich möchte da gerne auch eine Person benennen, von der ich glaube, dass sie wegweisend war, dieses Thema voranzubringen, obwohl wenig über ihn berichtet wird. Das ist der Joachim Lohnin vom DIN. Der war in unserem Smart City Forum irgendwie reingekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Und der hat uns da einfach mal so ein bisschen erläutert, warum es sinnvoll wäre, das zu tun. Warum habe ich diesen Schritt gewählt? Nun, du hast meinen Hintergrund eben abgefragt, SAP. SAP ist dadurch stark geworden, dass sie selber einen Standard gesetzt haben, einen de facto Standard. Ja. So, ja. Die Frage ist, passiert das auch im Smart City Umfeld? Oder die Frage war, vor 10+ Jahren, passiert das auch im Smart City Umfeld? Und da hatte ich eher den Eindruck, da wird es nicht den einen Player geben, der jetzt kommt. Es haben ein paar versucht, die Großen, ob es eine Siemens war, eine Atos, eine Cisco, eine IBM. Es gab ja eine ganze Reihe, die sich in dem Feld getummelt haben, wo man gedacht hat, setzen die einen Industriestandard. Am Ende haben sie es nicht geschafft oder wollten es vielleicht auch nicht. Aber die Sinnhaftigkeit von standardisierten Lösungen konnte man einfach am Wirtschaftserfolg der SAP ablesen. Und da habe ich gesagt, okay, dann wenn wir also mittelständig bleiben in dem Markt, dann brauchen wir Standards zwischen den Mittelständlern, aber auch um ähnliche Erfolgsstorys, jetzt nicht in der Größenordnung, aber analog zu einer SAP zu bekommen. Und so habe ich dann diesen Schritt gewagt, auf, wie gesagt, die nur auf Joachim Lonins Empfehlung hin. Und die erste Standardisierung, die wir vorgenommen haben, war dann tatsächlich auch für die Straßenbeleuchtung, was gut gepasst hat, weil wir das auf der EU-Ebene ja als einen der zentralen Use Cases identifiziert hatten, sah ich hier die Chance, das, was man politisch diskutiert hat und in politische Papiere in Brüssel gegossen hat, dann auch in etwas zu gießen, was dann für die Anwender nutzbar gemacht wird. Und so ist die erste DIN-Spec zur intelligenten Straßenbeleuchtung eigentlich der Beginn gewesen. Das zweite große Thema in der EIP-SCC damals waren die urbanen Datenplattformen. Mhm. Neben der
Moment, ganz für alle, die sich nicht so gut in Standardisierung auskennen wie du, das nächste Thema, der was genau? EIP?
Der Europäischen Innovationspartnerschaft Smart City and Communities.
Super, danke.
Ja, danke. Also dieser europäischen Initiative, die ich damals mit begleiten durfte. Und daraus ist ja dann die mittlerweile, glaube ich, bekannteste DIN-Standard, weil die bekannteste DIN-Spec entstanden, die 91357 zu offenen urbanen Plattformen. Das war eigentlich dann aus meiner Sicht auch der Durchbruch, weil wir gesehen haben, dass die ersten Ausschreibungen immerhin 2015, 16, 17 in der Größenordnung, also viele Jahre schon her, begannen schon die ersten Ausschreibungen auf diese DIN-Spec zu referenzieren. Und da hat man gemerkt, Standards ist ein Thema, was durchaus dann auch verfangen kann.
Ja, wer denn aus deiner Sicht die Zielgruppe solcher Standards ist? Also sind es wirklich die Kommunen, die diese Standards auch verstehen sollen, können sollen, wenn sie sie lesen? Oder was ist da? Gibt ja auch viele QuereinsteigerInnen im Bereich Smart City. Da muss man ja, und so ein Standard, wenn man möchte, sich so eine DIN-Spec anzuschauen, wir können ja in den Shownotes eine verlinken. It's not so easy.
Ja, das ist richtig. Also der Standard ist für zwei Zielgruppen. Ja. Und wenn wir jetzt mal konkret hier für uns gucken, dann ist es einmal diejenigen, die etwas kaufen wollen. Und wenn sie was kaufen wollen in einer Kommune, dann enden sie im Allgemeinen in einer Ausschreibung, weil es sich dabei um etwas handelt, was von der Größenordnung ist, dass es ausgeschrieben werden muss. Dazu gehört zu einer vernünftigen Ausschreibung auch ein vernünftiges Leistungsverzeichnis. Das macht ihr ja selber auch für Kommunen, das ist euch ja auch bekannt. So. Und was soll ich Ihnen das Leistungsverzeichnis?
Damit die Fraunhofer-Zentrale nicht anruft, wir machen das Leistungsverzeichnis nicht. Wir unterstützen bei der Erstellung mit einer technologisch-fachlichen Beratung.
Okay, dankeschön für die Erklärung.
Klarstellung.
Mit einer wissenschaftlich fundierten.
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass wenn ihr dann beratet, dass es dann auch immer noch wichtig ist, dass ihr und auch dann die Ausschreibenden verstehen, was in das Leistungsverzeichnis rein soll. Und hilfreich ist dann, wenn man etwas reinschreibt, was nicht so einzigartig ist, dass es niemand erstellen kann oder nur sehr, sehr wenige erstellen können. Die zweite Zielgruppe sind die, die auf solche Ausschreibungen antworten wollen. Ja, die müssen sich nämlich überlegen, muss ich hier eine Individuallösung ein ums andere Mal entwickeln, was für manche ja vielleicht auch zielführend ist, aber für viele andere ist eigentlich die Frage, kann ich nicht ein Portfolio bei mir aufbauen, das ich anbieten kann, das diese Kriterien erfüllt, die in solchen Ausschreibungen zu erwarten ist. Und deswegen ist diese DIN-Spec-Standardserie für genau beide Zielgruppen wichtig. Die einen, was soll ich anbieten, damit ich möglichst gut auf die Ausschreibungen passe? Und die anderen, die ausschreiben, möglichst etwas auszuschreiben, was nicht einzigartig ist. Weil wenn einzigartig, dann musst du auch die ganze Pflege hinten dran bezahlen. Dann bist du immer einzigartig. Und in der Vergangenheit, und da greife ich nochmal auf meine alte Heritage SAP zurück, alle, die ihre Buchungsprogramme selber geschrieben haben, sind dann irgendwann in den 70er, 80er Jahren zu der Erkenntnis gekommen, vielleicht doch lieber ein Standardprogramm für die Buchhaltung zu nehmen und nicht weiter in der Individualsoftware zu bleiben. Also der Weg der Individualsoftware ist nicht zielführend für jemanden, der am Ende etwas sucht, was kostengünstig, gepflegt, gewartet, weiterentwickelt wird. Dann musst du schon auf standardisierte, wiederholbar nutzbare Komponenten setzen oder Produkte, Dienstlösungen, wie auch immer du den Begriff wählst. Dafür sind diese Dienstspecs da. Und das, meines Erachtens, hat es auch gerade bei dem eben genannten 91357 offene urbane Plattform sehr schön gezeigt, weil wenn du dir heute anschaust, was am Markt verfügbar ist, glaube ich, die allermeisten, wenn nicht alle, verweisen auf die Dienstspec, sei es nun von der Angebotsseite oder von der Leistungsverzeichnis, also von der Ausschreibungsseite.
Mhm. Also man hat im Prinzip eine Qualitätsanforderung definiert, ohne dass man selbst Fachmann, Fachfrau sein kann. Man kann sich darauf verlassen, dass es dann eben von beiden Seiten eingehalten wird. So.
Ja, und was ich ja dann auch gelernt habe, obwohl es, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, eigentlich auch jeder drauf kommen kann, es ist ja so, dass Standards in vielen anderen Bereichen der Kommune der Normalfall ist. Wenn du jetzt ein Abwassersystem bestellst als Kommune für dein neues Baugebiet, dann lässt du dir nicht individuelle Rohre mit individuellen Durchflussmaß entwickeln, sondern du greifst auf Standardrohre zurück. Wenn du dein Haus baust und das Ganze, nehmen wir das Verrohren, mach mal weiter, dann weißt du, gibt's entweder DIN 100 oder DIN 50, also 100 Zentimeter Durchmesser, 50 Zentimeter Durchmesser, etc. Ich bin jetzt kein Fachexperte im Bereich der Wasserrohre.
Finde ich ganz interessant, weil mein Mann arbeitet in der Kanalsanierung. Deswegen könnte ich dazu jetzt vielleicht noch inhaltlich was beitragen. Ganz anderer Podcast.
Aber da käme ja auch keiner auf die Idee, sich da irgendwas Individuelles machen zu lassen. Auf solche Ideen kommt man ja nur, weil es Software ist und weil man ja Software so individuell auch gestalten kann. Aber viele andere Produkte im kommunalen Umfeld, bei den kommunalen Infrastrukturen, die haben ihre DIN-Norm. Gehen wir nochmal zurück zur Straßenbeleuchtung. Ja, wie wird denn das Licht bemessen? Das ist alles genormt. Und warum soll das jetzt in Smart City plötzlich nicht möglich sein? Also das ist eigentlich die Regel und nicht die Ausnahme. Und so gesehen halte ich das sogar für die Kommunen als gar nicht so schwierig. Ich würde behaupten, dass Vergabestellen sehr wohl gut umgehen können, wenn sie sehen, dass in den Leistungsverzeichnissen, die von den Fachabteilungen kommen, Standards erwähnt werden. Und in Deutschland ist halt DIN-Standards beliebter als jetzt auf ISO-Standards, also internationale Standardsorganisationen zuzugreifen, wobei die meisten ISO-Standards sowieso in DIN-Standards überführt worden sind. Also summa summarum gibt es gute Gründe, DIN-Standards auch in Smart City zu haben.
Jetzt haben wir hier verschiedene Lager, würde ich fast sagen, in der Szene. Also es, um in den Analogien zu bleiben, es gibt die Leute, die die Standards fordern. Es gibt eine große Gruppe, die fordern, wir müssen mehr Open Source machen, sodass nicht nur der Standard definiert ist, sondern dass das ganze Produkt offen ist. Also im Sinne von der Analogie, wir haben den kompletten Bauplan verfügbar, nicht nur die Rohre, die standardisiert sind. Dann gibt es wiederum Gruppen, die sagen, hey, wir brauchen offene, dokumentierte Schnittstellen. Es ist eigentlich wichtig, dass die Schnittstelle klar ist. Ganz egal, welcher Standard, aber die muss ausgewählt sein. Dann gibt es nochmal eine Gruppe, die fordert vehement Open Data oder auch Linked Open Data, um die Daten miteinander verbinden. Wo liegt denn deiner Meinung nach da die Wahrheit? Also was bringt uns als Deutschland irgendwie einen Schritt weiter? Warum? Also ich habe das Gefühl, wir verzetteln uns da in allen möglichen Kleingruppen so ein bisschen.
Ja, also grundsätzlich sind alle Punkte richtig. Nur die Frage ist, wie sie interpretiert und wie weit sie schon vielleicht auch ein bisschen religiös diskutiert werden.
Das ist richtig, ja.
Also fangen wir mal an mit dem Thema offene Schnittstellen. Erfahrung aus 13 Jahren seit Gründung der UI und unseren Frage, wie kommen wir an die Daten ran? Es ist eine never-ending Nightmare, weil die Kommunen haben ganz viele Systeme im Einsatz und in den wenigsten Fällen haben sie vorher mit dem Systemlieferanten im Leistungsverzeichnis eine Vereinbarung reingeschrieben, dass es eine Schnittstelle gibt zu diesem System und dass dort die Daten abgeholt werden können und dass die Datenhoheit, die Datensouveränität auch wirklich bei der Kommune liegt. Und selbst 13 Jahre später finden wir noch viele solcher Fälle. Es ist nicht so, dass jetzt mittlerweile eine Einkehr da ist. Die ist schon besser geworden. Ich würde nicht sagen, dass es noch so schlimm ist wie vor 13 Jahren. Aber wir sind noch lange nicht da. Deswegen zu fordern, dass alle Schnittstellen, dass es Schnittstellen gibt, erstmal, dass es wirklich Schnittstellen gibt und nicht geschlossene Systeme sind. Und dass die Datenhoheit beim Eigentümer, sprich der das lizenziert hat, sprich die Kommune liegt und nicht beim Hersteller. Das aus meiner Sicht, Steffen, kann ich zu 100% unterschreiben. Und alles, was man tun kann, das zu erzielen, wird eher ein Booster für Smart City sein als eine Verhinderung. Aber das heißt auch, ihr seid ja Berater, habe ich verstanden. Ja, die Berater müssen...
Da muss ich jetzt noch mal rein. Wir sind ein angewandtes Forschungsinstitut, was wissenschaftliche Begleitung von Digitalisierung in Stadt und Land macht und dabei unterstützt, nicht, dass wir hier das Grab noch immer tiefer schaufeln.
Dann lass uns gemeinsam mit den Beratern erklären, die die Kommunen beraten, dass sie doch bitte in diese Leistungsverzeichnisse für diese Systeme, das müssen ja gar keine Smart City Ausschreibungen sein, das kann ja für irgendwas sein, ja, Klärwerk, Software, irgendwas, ja, um nochmal beim Thema Abwasser und Kanal zu bleiben, ja, dass dann auch wirklich klar ist, die Daten gehören der Kommune oder dem Klärwerk oder dem Stadtwerk, wem auch immer, und die darf damit machen, was sie für richtig hält und nicht irgendwie eingeschränkt wird. Das sind meines Erachtens Kriterien, die heute ein Muss sein sollten. Und wie wir dazu helfen können, politisch, gesetzlich, was auch immer, das würde ich zu 100% unterschreiben, dass das zwingend notwendig ist. Offene Schnittstellen erlauben dann wirklich auch das, was wir mit Smart City wollen, nämlich die Korrelation, das Zusammenbringen, das Verschneiden von Daten. Ohne das bleiben sie in ihren Silos, wie dieses Thema immer genannt wird, eben auch hängen. Also da Haken dran. Linked Data, das gehört damit rein. Wenn ich endlich Zugang zu den Daten habe, warum nicht Linked Data? Datenräume, ja, das Ganze ist im Moment sicherlich eine Kopfgeburt und man kann sich fragen, ob das alles so, wie es da aufgeschrieben worden ist, am Ende implementiert wird. Aber perspektivisch ist der Gedanke, dass man sich in Datenräumen findet und dort Daten austauschen kann und auch möglichst automatisiert weiß, wie die Contracts sind und wie die Vereinbarungen sind, die Nutzungsrechte, die Gebühren etc. pp., halte ich für unbedingt erforderlich, um die schwerfälligen heutigen Prozesse, die es dazu gibt, einfach abzulösen. Gibt es den einen großen Datenraum? Wahrscheinlich never. Da gibt es viel zu viele Gründe und wahrscheinlich auch politische und firmenpolitische Beweggründe, das nicht zu machen. Aber dort auf normierte, standardisierte Art und Weise mit den verschiedenen Datenräumen kommunizieren zu können und die Daten miteinander zu verlinken, auch da würde ich einen Haken dran machen. Da sind wir noch nicht, aber da sollten wir hinkommen. Dein dritter Punkt war Open Source. Open Source ist, glaube ich, überall im Einsatz. Auch wir als UI setzen vielfältig Open Source ein. Aber da ist die, sag ich mal, religiöse Diskussion wahrscheinlich am heftigsten und auch am widersprüchlichsten. Erstmal, wenn man über Open Source redet, muss man sich immer klar werden, am Ende gibt es einen Betreiber und der Betreiber muss sicherstellen, dass er den Betrieb aufrechterhalten kann. Im Allgemeinen verlangen die Kommunen, um das konkret zu machen, da auch Garantien, sogenannte Service Level Agreements, SLAs, wie der Betrieb auszusehen hat. Wenn ich Betreiber bin, und das ist die UI, dann muss ich entscheiden können, wie ich diese SLA gewährleisten kann. Und das bedeutet, ich setze auf Open Source dort, wo ich weiß, die ist zukunftsfähig. Das heißt, die hat eine starke Community hinten dran, da wird regelmäßig gepflegt und gewartet. Der Code ist auch wirklich stabil. Er ist frei von Konflikten. Er ist frei von rechten Dritter. Es kann nicht passieren, dass eine clevere Anwaltskanzlei, möglichst noch aus dem angelsächsischen Raum, auf die Idee kommt, mal hier eine Klage einzureichen wegen irgendwelchen Verletzungen. Und das bedeutet, man muss Open Source differenzierter betrachten, nämlich Qualitätskriterien anlegen und sagen, wann ist ein Open Source sinnhaft einzusetzen und wann eben nicht. Diese Differenzierung passiert eher schlecht, würde ich im Moment sagen. Und das führt dazu, dass das Ganze in eine Richtung abdriftet, dass man dann eher so 100% oder 0 diskutiert, was absolut unsinnig ist. Überall wird Open Source eingesetzt. Aber genauso gibt es eben auch Lösungen, die nicht Open Source sind, die sinnhaft sind für die Lösung, für die Problemstellung. Die hatten ja eben Problemstellungen diskutiert. Und sie dann auszuschließen, weil sie nicht Open Source sind, wenn sie den Kriterien genügen, die für den Betrieb angelegt werden, halte ich für genauso fatal. Das ist dann religiös diskutiert und nicht an der Lösung der Problemstellung diskutiert. Und wir differenzieren uns da. Das heißt, wir setzen viel Open Source ein, aber wir haben auch Teile, die eben nicht Open Source sind. Und wir stehen auch dazu, weil wir sagen, das sind Punkte, die für uns wichtig sind, um den Betrieb für den Kunden sicherzustellen. Und ja, man kann dafür auch immer vielleicht eine Open-Source-Lösung finden. Wir haben für uns entschieden, was da die beste Kombination ist, einfach aus 13 Jahren Erfahrung. Und da muss man auch mal vielleicht darauf, ja, mal sozusagen vertrauen, dass wenn wir sagen, nach so vielen Jahren, das und das ist besser, wenn man es nicht im Open-Source nutzt, weil es da noch keine adäquate Lösung für gibt, dann finde ich, ist diese religiöse Diskussion eigentlich überflüssig. Also Open Source ja, aber eben mit entsprechenden Qualitätskriterien angelegt und nicht einen religiösen Kampf zwischen Open Source und nicht Open Source. Mhm. Habe ich noch einen Punkt vergessen, Steffen? Waren, glaube ich, 3.
Ich glaube, das passt. Wir wollen ja, religiöse Diskussion ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Muss auch mal nicht zu viel kommentiere und will jetzt nicht total da abdriften, aber es, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ist es natürlich aus deiner Wirtschaftsperspektive auch vollkommen legitim, dass es Teile gibt, die du nicht offen zur Verfügung stellen willst, wo du entweder eine besondere Sensibilität hast, die aber auch für dein Unternehmen sehr wichtig sind. Am Ende hast du sinngemäß gesagt, die beste Lösung soll verwendet werden, ganz egal, ob sie jetzt aus Open Source daherkommt oder nicht. Das kann ich grundsätzlich, sehe ich das auch so, sagen wir mal unter der Prämisse, dass die beste Lösung von einem Hersteller kommt, dem wir großes Vertrauen entgegensetzen. Also gerade auch in der, das eingangs ne, stark hergeleitet, dass ein wesentlicher Treiber für Smart City auch Fragen der inneren Sicherheit waren. Damals im Nahen Osten, auch heute bei uns in Deutschland, merken wir das mehr und mehr, dass innere Sicherheit auf einmal zum Treiber wird. Das wäre schon ein Punkt, wo ich dir unterstelle, dass du es auf jeden Fall so gemeint hast, der mir aber wichtig wäre, da noch in der Differenzierung, ohne jetzt religiös zu werden.
Absolut, also kann ich nur teilen. Ich finde auch die Diskussion um die digitale Souveränität, die zurzeit geführt wird, vollkommen legitim und in Ordnung kann das auch unterstützen und nachvollziehen. Auch da sind wir differenzierter natürlich und gucken an, was bedeutet das im Einzelnen. Und auch da muss man mal sagen, also ich mache das mal ganz plastisch, ohne Namen zu nennen. Die meisten von uns, einschließlich wir selber, setzen bei Smart City Lösungen auf ein sogenanntes Kubernetes Cluster, das irgendwo betrieben wird, egal jetzt, wo es betrieben wird. Ja? Aber Kubernetes-Cluster ist nicht gleich Kubernetes-Cluster, ist nicht gleich Kubernetes-Cluster. Das heißt, du hast verschiedene Betreiber, die sagen alle, ich betreibe einen Kubernetes-Cluster. Und dann kannst du viel Support haben und viel as-a-Service aus diesem Rechenzentrum an Unterstützung bekommen und kannst dich dann schlank hinlegen. Oder du musst ganz viel selber machen und selber ins DevOps hineingehen. Das ist, in der Diskussion wird gar nicht geführt. Aber welche Kommune hat DevOps? Ich meine, das ist einer der rarsten Jobprofile in der Softwarebranche im Moment. Und zu glauben, dass Kommunen einfach an DevOps-Skills herankommen, halte ich für äußerst vermessen. Also brauche ich eigentlich als Kommune viel As-a-Service. Und dann muss man nochmal genauer hingucken. Und ob es nun die amerikanischen Hyperscaler sind, ob es die europäischen und deutschen sind, ob es die lokalen Rechenzentren gibt, die Unterschiede in der Art und Weise, wie dieser Service oder diese Services angeboten werden, ist schon gewaltig. Und darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Ja, man sagt, ja, Kubernetes, ja, natürlich auch Kubernetes, Haken dran. Nee, das ist leider nicht unsere Erfahrung. Die werden sicherlich alle besser. Ja, aber das ist ein Punkt. Kommen wir wieder zurück. SLA, also Service Level Agreement. Und ja, ich muss den Betrieb sicherstellen. Dann brauche ich auch einen Partner an der Hand, ein Rechenzentrum, ein Hyperscaler oder was auch immer, der mir das auch sicherstellt und der auch die Befähigung hat und der auch die Skills in seinem Team hat, das so hinzubekommen. Und auch da wünschte ich mir eine deutlich differenziertere Diskussion. Aber digitale Souveränität als solches geht nur, wenn wir das genau auch so unterstützen, weil die Kommunen haben nicht die Leute vor Ort. Es wird kein DevOps-Team sein, das sagt, ich kann auf dem blanken Eisen oder auf der blanken VMware loslegen und kriegt das schon alles hin. Das mag bei den vier großen Kommunen anders sein, aber ich würde mal sagen, schon danach wird's dünn. Und deswegen brauchen wir bei digitaler Souveränität nicht nur Angebote aus Europa oder aus Deutschland im Speziellen. Wir brauchen gleichwertige Angebote aus Europa und Deutschland, die in dem internationalen Wettbewerb auch fähig sind, mitzuhalten. Denn eins ist auch klar, letzter Punkt dazu. Erfahrungen der letzten 13 Jahre bei den Kommunen, das Einzige, was zählt, ist Geld. Das heißt, wenn es darum geht, ob etwas dann...
Guter Folgentitel. Das Einzige, was zählt, ist Geld.
Ist Geld, ja.
Smart City ja. Mit Lutz Häuser.
Ja. Das ist eine ganz praktische Erfahrung. Wenn wir optional angeboten haben, du kannst das so haben oder du kannst das so haben, du kannst das so haben. Die Entscheidung war immer für das günstigste Angebot. Und das günstigste Angebot lag lange Zeit, mittlerweile ändert sich das, aber lag lange Zeit in dem Hyperscaler und nicht in lokalen Rechenzentren. Das muss man einfach als Fakt wissen. So langsam bröckelt das und das ist gut. Es ist super, dass die da auch preislich mithalten können. Aber man sollte das nicht verkennen. Es ist viel Diskussion um digitale Souveränität. Die Kommunen haben in 13 Jahren immer nach dem Preis entschieden und nicht nach Lokalität. Danach haben wir, das muss in meinem Rechenzentrum laufen. Das war ja mal lange so eine Diskussion. Ich habe doch ein Rechenzentrum bei meinen Stadtwerken und da lasse ich das laufen. In 13 Jahren gab es nicht einen einzigen Fall bei uns, bei dem der Kunde gesagt hat, ich akzeptiere die höheren Kosten, die dann da waren bei dem lokalen Rechenzentrum und nehme das lokale Rechenzentrum, sondern haben sich dann alle für den Hyperscaler entschieden.
Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wie die Bioprodukte im Supermarkt, die man mittlerweile auch kauft und früher war es einem immer zu teuer. Und ja, genau, jetzt ist es anders.
Ja, dann gibt es Angebot und Nachfrage. Jetzt steigt die Nachfrage. Jetzt können dann auch die Angebote besser werden. Das ist ja auch gut so. Aber man sollte auch hier keine verklärte Diskussion führen, wenn man digitale Souveränität diskutiert. Ist der Faktor Preis super entscheidend? Niemand, also es sei denn, die Bundesregierung käme auf die Idee, was ich nicht glaube, dass Windberger es macht und sagt, ich subventioniere das jetzt so für die Kommunen, dass das für sie keinen Preisunterschied macht. Ich meine, haben wir ja gerade vom Bitkom die Aufforderung, dass man da Grundstrukturen unterstützt, ist ja auch im Sounding Board Wirtschaft entsprechend im Ergebnisbericht drin. Das wäre natürlich ein Eingriff in die Wirtschaftlichkeit, die dann das auch anders möglich macht. Aber wenn das nicht passieren würde, dann kann ich euch sagen, Preis war in den letzten 13 Jahren das Thema und in diesen Tagen knapper Kassen und enger Haushalte kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Kriterium sich verändert. Und dann bleibt der Preis ein entscheidendes Kriterium.
Ja, ich habe das Gefühl, Steffen, wir brauchen ein Glossar zu dieser Folge, weil diverse Begriffe fallen über DevOps zu irgendwelchen Dienstspec. Das ist.
Das finde ich aber gut.
Dass ich schon drei Jahre hier bin.
Ich habe mir ein paar Zitate schon notiert. Wir brauchen völlig mehr DevOps-Teams in Kommunen. Das Einzige, was zählt, ist Geld.
Es zählt, Anni, ja.
Ihr
ja.
habt gesagt, ich bin Methusalem, ja? Also Methusalem
heißt natürlich... Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
Ich habe nie gesehen.
Als legendärer Methusalem warst du ja auch letzte Woche in Ahaus unterwegs. Genau, und hast da auch einen aktiven Part gehabt. Und zwar hast du auch gerade schon das Thema Datenräume angerissen, hast, glaube ich, dich auch damit beschäftigt und meintest gerade eben in deinem Redefluss, dass du nicht daran glaubst, dass sich Kommunen auf einen Datenraum committen werden oder dass es einen Datenraum für Kommunen gibt.
Bundesweit,
ja. Also erstmal fällt mir dazu wieder ein, eigentlich womit du diese Folge eröffnet hast, was ist denn das Problem, zu dem dieser Datenraum passt?
Genau. Das Problem, was wir lösen müssen für die Kommunen oder mit den Kommunen zusammen lösen müssen, ist, dass die Daten, von denen ich sage, dass seit 13 Jahren dieses Thema virulent ist, dass die Daten aus den verschiedenen Systemen, die die Kommunen einsetzen, viele davon werden auch als sogenannte Fachverfahren bezeichnet. Nicht alle sind Fachverfahren. Es gibt dann auch wieder noch andere Begrifflichkeiten wie ein Verkehrsmanagementsystem und. Also Lichtsteuerungssystem, Lichtmanagementsystem. Also sie setzen einfach viele Systeme ein. Dort sind viele Daten vorhanden. Und was wir in Smart City gemeinsam gelernt haben, glaube ich, ist, dass wir, wenn wir diese Daten zusammenbringen und sie korrelieren und dann jetzt kommt das berühmte Wort und sie mit KI dann entsprechend auswerten und unterstützen und bla bla bla.
Da hat doch noch ein Buzzword gefehlt.
Das hat noch im Glossar gefehlt.
Genau. Dann, dass wir dann Lösungen für Probleme schaffen können, die es heute so nicht möglich sind, wenn die Daten weiterhin in ihren verschiedenen Silos bleiben. Und der kommunale Datenraum bietet die Möglichkeit, das zu schaffen. Aber dann müssen auch an diesem kommunalen Datenraum alle partizipieren können, die was mit diesen Daten anfangen können beziehungsweise anfangen wollen. Und damit kommst du dazu, dass du dich mit den Fragestellungen der einzelnen Mitarbeitenden beschäftigen musst. Und damit kommst du in das Thema rein, dass es nicht mehr wie bisher, hier ist ein Use Case für genau ein Digitalisierungsteam und oder vielleicht noch für ein Verkehrsamt oder noch vielleicht für ein Umweltamt, sondern du musst jetzt versuchen, mal die Kommune wirklich als Ganzes zu verstehen mit all ihren verschiedenen Fachbereichen, Sachgebieten. Und damit kommst du dazu, dass du dich mit der Arbeit, mit der Tätigkeit, mit der Aufgabenstellung in diesen Fachbereichen und Sachgebieten beschäftigen musst. Und so kommst du auf den Arbeitsplatz, den ich da in Ahaus eben vorgestellt habe, wo man davon weggeht. Wir reden nicht mehr über Tools, wir reden nicht mehr über Datenplattform, wir reden nicht mehr über Dashboards und was auch immer noch für Smart City Begriffe existieren.
Das schöne Dashboard, Lutz, wie kannst du nur? Das schöne Dashboard, wie kannst du nur?
Die Dashboards sollen ja nicht weggehen, Kani.
Die sind nicht das Einzige sein.
Ja? Was ist denn das Dashboard? Das Dashboard gibt mir ein Information über einen Erkenntnisgewinn, Klammer auf, meistens durch KI generiert, der mir hilft, meine Entscheidungen in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Sei es nun unser tolles Projekt im letzten Jahr mit der Stadt Frankfurt und der EM-Fanzone, wo es darum einfach ging, Wo finde ich noch einen Platz auf dieser Fanmeile in Frankfurt entlang des Mains? Ja, und das Zehntausende von Aufrufen bekommen hat, genau wegen der Fragestellung und man mit einem einfachen Ampelsystem gesagt hat, wo ist noch Platz? Und dahinter steckt dann natürlich ganz viel Technik von das Messen der Passantenfrequenz hin zum Ermitteln, was die Konzentration ist, etc. pp. Aber am Ende sagt das Dashboard dann nur über, in dem Beispiel jetzt mit einem Ampelsystem, auf welche dieser Abschnitte in der Fanmeile kann ich mich beruhigt hinbegeben, weil da ist es noch nicht so voll, da muss ich nicht Angst haben, dass ich da totgetreten werde oder so. Also das Dashboard ist nicht tot, aber es ist eben notwendig, aber nicht hinreichend, um die Aufgaben, die ich gerade geschildert habe, zu lösen. Und deswegen lasst uns weggehen von Tools zu reden. Lasst uns über die Aufgaben, / Probleme und welche Lösungsangebote wir haben. Im Moment in Hessen ist ein Megathema, durch das Hessische Ministerium für Digitalisierung und dem Förderprogramm Starke Heimat Hessen ist das Thema Starkregen geworden. Hessen will sich jetzt aufmachen, einen Großteil der Landkreise zu befähigen, ein Frühwarnsystem aufzusetzen und die Leute früher zu warnen. Warum? Weil Starkregenereignisse in den letzten Jahren dramatisch zugenommen haben. Das, was man früher unter Jahrhundertereignissen bezeichnet, hört man fast jährlich mittlerweile, nicht immer am gleichen Ort, Gott sei Dank, aber es nimmt an solch einer Heftigkeit zu, dass einfach dieses Thema virulent ist. Und dann müssen wir uns doch fragen, was heißt jetzt Starkregen-Frühwarnsystem? Dann denken die meisten, naja, irgendwo läuft Wasser hoch und wird voll. Ja, das ist richtig. Aber wenn du jetzt derjenige bist, der was zu organisieren hat, also sag mal, du bist jetzt im Katastrophenschutz tätig, ja, dann hast du noch viele weitere Fragen. Wen muss ich alles rausholen? Gibt es dort ein Altenheim, ein Seniorenheim, das vielleicht evakuiert werden muss oder gar ein Krankenhaus, das evakuiert werden muss? Wenn das Krankenhaus evakuiert, gibt es da Intensivpatienten, die irgendwie anders evakuiert werden müssen als andere? Ist da eine Kindertagesstätte und ihr habt vielleicht die Bilder noch aus Amerika im Kopf, wo da innerhalb von Minuten viele Kinder in einem Camp ertrunken sind, weil das Wasser so dramatisch angestiegen ist. Ja, also das sind auf einmal Fragen wie Menschen rausholen aus der Gefahrenzone, Material und Einsatzkräfte reinbringen. Also plötzlich hat das nicht mehr nur was mit Wasser und wie hoch geht das Wasser zu tun, sondern es hat was mit Logistik zu tun, es hat was mit Organisation, mit Verkehrsplanung zu tun. Welche Straßen sperre ich? Welche Umleitungen mache ich? Und das meine ich, wenn wir über Problemlösungen nachdenken müssen. Und dann stellst du fest, jetzt schließe ich das ab, dass in so einem Beispiel wie Starkregen-Frühwarnsystem ganz viele, da ist das Verkehrsamt genauso betroffen wie das Umweltamt, wie die untere Katastrophenschutzbehörde im Kreis und nicht nur eine Organisation. Und damit kommen wir diesem Smart City-Gedanken doch viel, viel näher, nämlich korrelieren und zusammenarbeiten als ein Muss, um eine Aufgabe zu bewältigen. Und diese Aufgabe heißt Menschenleben retten und Güter schützen. Und da steht im Gesetz übrigens.
Ja, und was unterscheidet jetzt den Datenraum von einer urbanen Datenplattform? Weil diesen Begriff, das, was du gerade beschrieben hast, diesen Anwendungsfall, das ist ja etwas, womit sich auch viele Smart Cities zum Beispiel in dem Förderprogramm von BMWSB beschäftigen. Warum ein Datenraum?
Ja, also erstmal ist der
Datenraum. Musst du jetzt aber für Anfänger definieren.
Ja, ein Datenraum ist aus unserer Sicht eine Anwendung auf einer urbanen Datenplattform. Also ob du jetzt, es ist jetzt nichts Neues, sondern es ist eine Art, wie die urbane Datenplattform genutzt wird. So wie auch ein digitaler Zwilling eine Anwendung
ja
auf
spannend.
Einer urbanen Datenplattform ist.
Da gibt's auf jeden Fall auch religiöse Gruppen, weil ich kenne Gruppen, die würden es genau umgekehrt sagen. Die würden sagen, Datenraum ist das Große und die urbane Datenplattform ist nur ein Anwendungsfall in dem Datenraum.
Ja, dann haben wir doch mal. Schade, dass niemand da ist, um jetzt genau diesen Diskurs zu führen. Ich glaube,
Shoutout an Ulrich Ahle. Nächste.
Also gut, da machen wir doch Folgendes. Alle, die Lust haben, kommen bitte am 30. September, ersten Tag der Smart Country Convention, nach Berlin. Wir haben das Smart City Forum am Nachmittag. Man muss sich da anmelden. Dort wird Uli und ich on stage sein und dann können wir ja mal dieses Thema dort, also ich hatte es bisher nicht als Thema vor, aber wenn ihr Lust habt, dann können wir das ja mal nah thematisieren. Ich glaube aber nicht, dass der Uli und ich so weit auseinander sind. Vielleicht müssen wir die Begrifflichkeiten miteinander klären. Er war ja auch gerade in Ahaus gewesen und wir haben da schon sehr große Übereinstimmung in der Sicht der Dinge. Übrigens gab es da ein Architekturbild, Steffen. Da war die UDSP, also die Datenplattform, die in Etteln im Einsatz ist, von unserem Kollegen von Hypertechrity, war unten und der Datenraum war das Ganze, den er da jetzt gerade am Bauen ist. Also es könnte sein, dass er gar nicht so weit weg ist mit seiner Philosophie von der
Bildung. Wir werden da sein und werden versuchen, euch aus der Metaebene rauszuholen und zu konkreten
große
Positionen bewegen.
Ja, aber zurück zu deiner Frage, Anni. Yeah. Also wir sehen das als Anwendung der Datenplattform. Was unterscheidet den Datenraum? Er orchestriert den Datenkatalog in einer gewissen Art und Weise. Also wir sagen dazu rollenbasiert. Das bedeutet, du hast gewisse Rollen, die Daten einpflegen. Die sitzen bei uns in den Sachgebieten, weil wir sagen, die Sachgebiete sind diejenigen, die die Daten zur Verfügung stellen und die sollen auch die Daten pflegen. Also das Verkehrsamt zum Beispiel oder das Umweltamt, die Umweltdaten vom Umweltamt, die Verkehrsdaten vom Verkehrsamt, jetzt mal etwas vereinfacht, einfache Sprache formuliert. Und dann gibt es aber auch den Datenraummanager, der jetzt wiederum Regeln, die Policies der Kommune beachtet, um zu sagen, und welcher Austausch ist denn jetzt vorgesehen? Also ihr kennt das ja noch vielleicht aus der Vergangenheit und wahrscheinlich ist es auch heute noch so. Normalerweise muss ja immer erst die Kette hoch in einem Sachgebiet und einem Fachbereich und dann die Kette wieder runtergehen. Und wie übersetzt man das jetzt in etwas, was in einem Datenraum kollaborativ möglich ist? Dazu musst du ja Policies und Regeln festlegen seitens der Kommune. Das sind die Aufgaben. Also jetzt mal technisch gesprochen, falls das nicht so einfach ist. Es geht natürlich darum, wie Role and Access Management, die meisten setzen dafür Keycloak heutzutage ein, kombiniert werden kann mit eben Datenkatalogen wie den von der Fraunhofer präferierten Pivot oder dem schon seit vielen Jahren bekannten CKAN oder. Das sind mal so zwei Elemente, die dort eine gewisse Orchestrierung benötigen, die über das hinausgeht, was in der Vergangenheit im Kontext von urbanen Datenplattformen diskutiert wurde. Was nicht heißt, dass man da was Neues braucht, sondern es ist eher die Anwendung dessen.
Wir kommen jetzt schon so langsam gegen Ende. Du hast in Ahaus und auch bei verschiedenen Terminen letztens, als wir dich getroffen haben, bist du ein bisschen von der technischen Ebene weg und hast versucht, den Mitarbeitenden in der Kommune viel mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr sprecht da publikumswirksam von dem Arbeitsplatz der Zukunft. Kannst du vielleicht, versuchen mal kurz, wirklich kurz, ja, sonst gehen wir hier out of time, kurz umreißen, was für dich da die zentrale Vision ist, warum dieser Wandel viel stärker sich dem Arbeitsplatz zu widmen? Geht ihr jetzt in die Arbeitswissenschaft komplett rein oder ist es immer noch ein IT-Thema?
Eine gute Frage, das nehme ich mal mit und frage mal unsere Kollegen, wie viel von den Arbeitswissenschaften wir dort.
Was machen wir hier eigentlich, Leute?
Aber jetzt, was ist unsere Motivation? Das ist jetzt das, was wir gerade besprochen haben. Wir wollen schauen, dass wir die Aufgaben und Probleme, die die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung haben, unmittelbar lösen wollen. Und dabei wollen wir nicht, dass sie sich überlegen müssen, welche Tools setzen wir ein und was ist die richtige Kombination, sondern die sollen sie über diese von mir genannten Rollen zur Verfügung gestellt bekommen. Eben habe ich spezielle Rollen genannt zum Datenraum, aber es gibt natürlich auch viele Rollen, die sind sachgebietsbezogen. Also Verkehrsplaner. Was braucht der Verkehrsplaner, um seine tägliche Aufgabe zu bewältigen? Ja, da kommt eine Anfrage rein vom Zentralausschuss des Gemeinderats Er soll jetzt Stellung nehmen, wie das Fest im nächsten Jahr besser organisiert werden kann, weil in diesem Jahr war es ein Verkehrschaos und die Leute haben sich alle beschwert und sind da unzufrieden gewesen. So, was mache ich denn jetzt als Verkehrsplaner? Dann brauche ich die Daten aus dem letzten Jahr, da brauche ich vielleicht noch Hintergründe, was mit dem Fest zu tun hat, wo kommen die Leute her und so weiter und so fort. Also ich habe eine Aufgabe zu bewältigen und wir wollen nicht, dass er sich da selber durchwurschteln muss, wenn ich das mal so flapsig sagen kann, sondern dass er geführt wird durch das Ganze. Und dieser Arbeitsplatz hat den besonderen Charme, dass er eben nicht nur auf die Produkte eines Herstellers, also unseren Produkten beruht, sondern dass sie Produkte von verschiedenen oder Lösungen von verschiedenen eben integriert wird. Das ist das Interessante. Und diese Integration kann vom Kunden oder kann von der Kommune selber gesteuert werden. Also wir haben zum Beispiel, freut euch sicherlich bei der IESE, deutschland.digital integriert. Das heißt, die können auf dem Marktplatz Deutschland digital gucken, ob sie nicht noch eine Anwendung finden, die sie gebrauchen können. Ja, wir haben auch opencode.de eingeschlossen, falls sie so weit gehen, dass sie selber noch Open Source runterladen wollen. Ja. Das ist ein Beispiel, wie wir das angehen. Wir reden mit einer ganzen Reihe von Unternehmen, die sagen, könnt ihr unsere Produkte da nicht direkt anbieten, dass sie sozusagen integriert sind von Anfang an und nicht erst auf dem Marktplatz gesucht werden müssen. Bin gespannt, wo das hingeht, aber ich glaube, das wird passieren.
Boah, das ist ja die Super-App 2.0.
Genau, jetzt sehr schönes Thema, nachdem wir jetzt in Ahaus gelernt haben, dass alles eine Super-App ist. Ja, es ist vergleichbar mit der Super-App-Gedanken, aber nicht für Bürgerinnen und Bürger, sondern für die Kollegen in der Verwaltung. Also wir haben ja, Steffen, du warst ja auch da, wir haben in Ahaus viel über die Bürgerzentrierung, ist ja alles richtig gehört. Wir wollen mit dem Arbeitsplatz der Zukunft aber jetzt tatsächlich den kommunalen Mitarbeiter und Mitarbeiterin mal adressieren. Und ich habe auch die Gründe in Ahaus genannt, die würde ich hier ganz gern wiederholen. Fachkräftemangel bedeutet, wir müssen was tun, damit wir diese Aufgaben zukünftig bewältigt bekommen. Dazu gehört Automatisierung, Achtung Spoiler wieder, KI spielt da eine große Rolle, Agent AI, genau, mit all den Themen, die für den nächsten Podcast dann reichen. Das dritte ist, dass wir Neudeutsch Upskilling unterstützen müssen on the job. Also wie können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung neue Dinge erledigen und das möglichst so, dass sie nicht in aufwendigen Trainings oder irgendwelchen jahrelangen Kursen gehen müssen, sondern das sozusagen während der Tätigkeit Schritt für Schritt erlernen können. Und das Dritte, zurück zu unserem Eingang, datengetrieben das Ganze. Nicht dokumentengetrieben, nicht formularbasiert, sondern datengetrieben. Das ist, was der Arbeitsplatz der Zukunft aus unserer Sicht darstellt. Und das ist das, was wir auf der Smart Country Convention präsentieren werden.
Ja, mich interessiert jetzt noch eine Sache und da müssen wir, glaube ich, auch schon Schluss machen. Aber mich würde interessieren, Lutz, wie bist du in Smart City eingestiegen und wie bist du jetzt, wenn Smart City 100% hat, wie viel Prozent davon ist für BürgerInnen und wie viel Prozent dafür ist für VerwaltungsmitarbeiterInnen?
Also jetzt harte Prozentzahlen zu nennen, die zweite Teil der Frage beantworte ich so. Ich hatte kritisiert, dass viele Use Cases aus meiner Sicht nice to have waren. Und das spiegelt sich auch wieder, wenn man sich dann fragt, was passiert nach der Förderung? Ja? Und ich glaube, dass die überleben werden, die vor allen Dingen der Verwaltung helfen, ihre Aufgaben zu lösen. Und deswegen würde ich sagen, nach der Förderung gibt es einen ganz hohen Prozentsatz, weiß nicht, ob es 80%, 70, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber einen ganz hohen Prozentsatz von Use Cases, die überleben, werden in der Verwaltung sein und ein relativ kleiner Prozentsatz wird für die Bürgerinnen und Bürger sein. Und nicht, weil die uninteressant oder unwichtig sind, sondern weil das Hemd näher ist als die Jacke. Ja, und wenn die knappen Kassen da sind, dann gucken sie erstmal, was sie selber für sich geleistet bekommen. Das ist meine These, die ich da gerne aufstellen wollte. Jetzt habe ich den ersten Teil der Frage vergessen.
Wie du quasi angefangen hast. Also als du in Smart City angefangen hast vor 15 Jahren, war das aus deiner Sicht eher ein Thema gegenüber BürgerInnen oder war das eher ein Thema, das in der Verwaltung stattgefunden hat?
Weder noch. Ich das geahnt hätte, was da auf mich zukommt, weiß ich gar nicht.
Eingestiegen gut, wäre. Dass du es nicht wusstest.
Gut, dass deine Nein, Mitarbeitenden den Podcast nicht hören. Ne?
Nein, ich muss ganz ehrlich sein. Ich war getrieben von dem spannenden Thema Internet der Dinge. Also das, was ich heute noch als Honorarprofessor lehre an der TU Darmstadt, das hat mich wirklich fasziniert. Also damals war so ein Thema, wie kannst du Produktpiraterie einfach vermeiden? Also wie unterscheidest du ein Fake-Produkt von einem echten Produkt? Und da war die Idee mit RFID, kannst du das eben machen? Und so habe ich gemerkt, okay, man kann mit Internet der Dinge plötzlich Themen aufgreifen, die in der Vergangenheit nicht waren. Und ich glaubte, das kann man übersetzen in solche Themen in den kommunalen Infrastrukturen. Also ich war wirklich technisch geprägt und aus den Infrastrukturen und wie kann man die besser managen, wie kann man dieses Lagebild, was wir auch wir sagen in UI gerne, dieses kommunale Lagebild, wie können wir das so hinbekommen, dass ich wirklich genau weiß, was in meiner Kommune abgeht und damit bessere Entscheidungen treffe. Das hat mich getrieben. Ich wusste nicht, wie schwierig kommunale Verwaltung sein kann. Im Sinne von Zusammenarbeit und Bestellwesen. Das müsste ich erst lernen.
Ja, okay, alles klar. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Steffen, die kannst du stellen. Ich rede schon so viel.
Ja, als treuer Hörer unseres Podcasts, Lutz. die spannende Frage, die wir alle Gäste stellen, ist, wir heißen ja kurz und würzig in Anlehnung an die klassischen Schnittchen, die es so gerne bei kommunalen Veranstaltungen gibt. Und hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, was so deine Lieblingsschnittchen oder Kanapés oder Ähnliches sind, dass dir bei Veranstaltungen, du bist ja gefühlt auch jede Woche auf zwei oder drei, zu Munde geführt wurde. Was war so dein Highlight?
Oh, das ist natürlich jetzt eine schwere Frage. Das muss ich mal schnell...
Ja. Alle anderen Fragen, die mit Smart City zu tun haben, kein Problem. Die Antworten kommen bam, bam, bam. Fragen nach einer persönlichen Essensvorliebe. Minute
also
vergeben.
Ich sag mal so, am besten eigentlich immer noch Currywurst, auch wenn es keine Schnittchen sind.
Oh, das hatten wir noch nicht.
Stark. Ja, das finde ich auch gut. Mit Brötchen oder mit Pommes?
Ach, das ist egal. Da kann ich beides leben.
Da bist du flexibel.
Da bin ich flexibel. Okay. Also und wenn
Weiße oder rote Wurst?
Immer weiß.
Ja. Wir beide, wir können mal zusammen Currywurst essen gehen.
Ja. Also und wenn es Luxus gibt, dann gerne auch mit Süßkartoffelpommes. Aber es muss nicht sein.
Das ist, weil du das Wort Kanapés benutzt hast, Steffen. Da hat er jetzt gedacht.
Ja, weil er ihm gesagt hat, Kanapés, dachte ich, können wir mal einen raushauen. Aber es geht auch mit ganz einfachen Brötchen oder mit normalen Pommes.
Ja gut, werden wir berücksichtigen beim nächsten Catering-Auftrag. Ja, dir Lutz, vielen Dank, dass du da warst für das sehr kurzweilige Gespräch. Anni, dir auch vielen lieben Dank. Und ja, an die Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns mit euch zusammen schon auf die nächste Folge, bedanken uns für heute und wünschen euch eine gute Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.